Willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Tobias Rüther spricht am FAZ-Stand mit Anne Raabe über ihren Roman Die Möglichkeit von Glück.
Ja, schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. So ganz toll, in so viele Gesichter zu schauen. Vielen Dank für das große Interesse. Herzlich willkommen am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Tobias Rüther. Ich bin in der Sonntagszeitung der FAZ für die Literatur zuständig und freue mich sehr, Anne Raabe, nominiert für den Buchpreis 2023, bei uns zu begrüßen. Toll, dass du da bist.
Vielen Dank, hallo.
Genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Nominierung.
Danke.
Schade, dass es nicht geklappt hat, aber ich
finde ich auch.
Aber ich glaube und auch... Es sind Fans da, sehr gut. Ich glaube aber, dass nichts daran vorbeiführt zu sagen, dass Ihr Buch ein riesengroßer Erfolg ist. Sie sind derzeit ständig in den Medien zu lesen. Sie sind mit dem Buch mittendrin in einer auf einmal, darüber sollten wir gleich reden, entstehenden Debatte über den Umgang mit den Erinnerungen an die DDR und an die deutsch-deutsche Vergangenheit. Mitten hineingeraten in diese Debatte, haben Sie möglicherweise auch mit ausgelöst, diese Debatte. Es geht um das Buch Die Möglichkeit von Glück, Ihr Debütroman, die Geschichte einer Familie, die ganz entfernt Ähnlichkeiten mit ihrer eigenen Familie hat, zumindest so mit leichten Motiven kann man das sagen, eine Familie aus der DDR, aus Wismar, und es geht im Grunde darum, um das Erbe der Gewalt, so muss man es wahrscheinlich sagen, in den deutschen Diktaturen und wie sich das ausführt oder auswirkt auf innerfamiliäre Beziehungen über die Generationen. Ein wirklich fantastisches Buch. Ich war hingerissen davon, sowohl vom Stoff, weil es eine ganz neue und sehr unverstellte und direkte Art und Weise ist, mit sehr großen Problemen der deutschen Geschichte umzugehen, und gleichzeitig aber in einem Ton, der so präzise ist, dass man mitgerissen wird von der Lakonie und der Genauigkeit der Beobachtung. Und ich glaube, das liegt daran, dass Anne Raabe Dramatikerin ist, fürs Fernsehen schreibt, und man sieht, wenn man schreibt dafür, dass man zugehört, dass einem zugehört wird, wirkt sich das auch aufs Schreiben aus. Also nochmal herzlichen Glückwunsch für das tolle Buch. Und ich würde gerne damit beginnen, und direkt in die Debatte reinzukommen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über die DDR. Das Buch ist aber natürlich nicht vor 3 Wochen geschrieben worden, sondern vor ein paar Jahren. Was war bloß vor so ein paar Jahren los, dass auf einmal in diesem Jahr es so wirkt, als würden lauter neue Bücher mit neuen Impulsen in der deutsch-deutschen Geschichte auftauchen?
So genau kann ich es gar nicht sagen, aber ich kann sagen, was mich so dahin gebracht hat, darüber zu schreiben. Und das war schon die politische Situation 2019. Also das Thema beschäftigt mich schon lange und ich habe mich damit ganz, ganz viel auseinandergesetzt, schon über viele Jahre. Aber eher so privat für mich, um dem so nachzugehen, was war denn da eigentlich los. Und 2019 hatten wir schon so eine ähnliche politische Situation wie jetzt, noch nicht ganz so zugespitzt, aber damals sagte man, okay, schlimmer wird's nicht, eben mit Thüringen, Sachsen und Brandenburg, mit den Wahlen damals, dass so drohte die AfD zur stärksten Kraft zu werden, eventuell. Und seitdem ist es eben eigentlich immer nur schlimmer geworden, umso radikaler sie und so rechtsextremer sie geworden sind, umso erfolgreicher wurden sie. Und ich habe mich schon ein bisschen gefragt, woran liegt denn das? Also, und warum kommt es mir einerseits so vertraut vor? Warum wirkt es so zwangsläufig auf mich? Warum kenne ich all diese Stimmen, die da so rumpöbeln? Und warum hört das nicht auf? Warum verändert sich nichts? Und fand eben auch die Debatten, die damals so geführt wurden, eben die vor allen Dingen immer darauf hinausgehen, zu sagen, ja, das hat alles nichts mehr mit der DDR zu tun, das hat alles was mit der Treuhand, mit der Nachwendezeit zu tun. Die fand ich falsch und irregeleitet, und das hat mich so da reingebracht ins Schreiben. So 2019 habe ich angefangen, die ersten Texte zu schreiben dazu. Und dass daraus mal ein Buch werden würde, wusste ich nicht. Ich habe erst mal so Essays geschrieben. Und genau, dann ist so eins zum anderen gekommen. Aber ich glaube auch, dass so meine Generation, also die Leute, die so in den 80er Jahren geboren sind, das ist eigentlich die Generation, die am längsten geschwiegen hat. Also da haben die Nachwendekinder schon längst geschrieben. So, und die in den 80er Jahren irgendwie nicht, weil ich glaube, das ist schon eine besonders auch verstörte Generation, die auf so eine spezielle Weise von diesen Umbrüchen betroffen war, weil sie eben geboren wurden, einerseits in dieser Agonie der DDR, wo das alles schon so ins Leere gelaufen ist und wo es eigentlich schon eine wahnsinnig depressive Stimmung, auch eine absolute Armut, also außerhalb von Berlin in der DDR, also diese wahnsinnig runtergekommenen Orte, dieses völlig kaputte Land, diese auch Versorgungsengpässe und so, das ist die Zeit, in der wir geboren wurden. Und dann kommt eben diese Wendezeit und da waren wir alle eben so klein und jung, dass man uns gar nicht als politische Objekte wahrgenommen hat und dementsprechend auch gar nichts erklärt. Und diese Erwachsenen waren einfach so mit dem Ankommen in diesem neuen Land beschäftigt, dass da eine ganz große Distanz entstanden ist. Und das ist auch die Generation, die am meisten betroffen ist von so wirklich massiven Gewalttaten so in dieser Wendezeit. Also diese Kinder, die zum Beispiel zurückgelassen wurden von ihren Eltern, das sind ja, also kein Mensch weiß, wie viele, es handelt sich um Hunderte. Wurde nie aufgearbeitet, aber das ist sozusagen diese in den 80er Jahren Kinder, das sind die, wo die Eltern einfach gegangen sind, die einfach abgehauen sind, gesagt haben, hier ein Zettel auf dem Küchentisch, wir sind jetzt weg und so. Also das ist sozusagen, glaube ich, der Grund gewesen, warum wir so lange geschwiegen haben, weil es einfach tief sitzt.
Kindererziehung spielt eine große Rolle in diesem Buch. Darüber würde ich gerne gleich mit Ihnen sprechen, würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil Sie jetzt gerade selber gesagt haben, Sie wollten rausfinden, was das ist. Und ich glaube, die dramaturgische Stärke dieses Buches liegt eben auch an der offenen Frage, die sich die Stine, die Erzählerin, stellt, rauszufinden, was mit ihrer Familie ist. Und indem sie rausfindet und weiter liest und sich auch auf die Geschichte ihres Großvaters und dessen Leben in der DDR einlässt, bewegen wir uns im Grunde mit der Erzählerin weiter und der Forschungs- oder der Kenntnisstand ist gleichzeitig mit der Recherche dieser Hauptfigur. War das, also wir haben gerade eben vor dem Gespräch hinter den Kulissen gesprochen darüber, dass wir beide in dem gleichen Archiv mal zu anderen Zeiten gesessen haben und Akten gewälzt haben. Ist das etwas entstanden als formale Entscheidung, dieses Buch so zu strukturieren? War das als Idee sofort klar oder kam das bei Ihrer eigenen Recherche?
Nee, die Recherche dauert schon sehr viel länger. Also in dem Buch ist es ja so ungefähr so ein Jahr erzählte Zeit. Aber also die dauert länger. Aber ich habe einfach gedacht, was kann ein Buch, was muss man eigentlich erklären und voraussetzen? Ich habe sehr lange nach der Erzählform gesucht, diese zwei Erzählstimmen, die Erzählerin, die mit sich selber spricht oder eben die als Ich-Erzählerin spricht. Das war für mich wichtig zu zeigen, dass das keine zuverlässige Erzählerin, die ist sich ganz unsicher. Und dann war natürlich dieser Rechercheweg, den nachzuvollziehen, da habe ich einfach gedacht, das kann ich mir einfach rausnehmen, das braucht gar nicht mehr. So, wir können das einfach machen, ich erzähle einfach eine Figur, die losgeht und sucht. So, das ist in der Literatur möglich und bis jetzt ist es, glaube ich, auch so aufgegangen. So.
Stine beginnt zu suchen in der Geschichte ihrer Familie, Stine. Wir erleben eben Stine gleichzeitig dabei, wie sie mit ihrer Mutter bricht. Die Mutter ist, glaube ich, so die große Gegenspielerin der Geschichte. Mutter eine unglaublich manipulative, passiv-aggressive und doch durch und durch, muss man tatsächlich dann so sagen, gewalttätige Frau, von der sie sich zu lösen versucht, in dem Augenblick, wo sie selber ein eigenes Leben, Kinder bekommt, ein eigenes Leben aufbaut. Aber sie will gemeinsam auch mit ihrem Bruder herausfinden, was da eigentlich los war. Die Kinder sind beide, Bruder wie Schwester, von der Mutter furchtbar gequält worden. Es gibt schreckliche Szenen mit zu heißem Badewasser und Prügeleien. Es gibt aber im Hintergrund eben auch die Geschichte der DDR-Jugenderziehung, quasi der Gewalttätigkeit, der institutionellen Gewalttätigkeit in einem Staat, der sich aber gleichzeitig immer permanent gratuliert hat dafür,
das kinderfreundlichste Land der Welt.
Genau, ja. Und den Faschismus überwunden zu haben. Es ist schwer, nicht sofort immer aus dem Roman in die Gegenwart zu kommen. Wie stark ist das jetzt aus Ihrer eigenen Erfahrung, dieses Thema tatsächlich bewusst, jetzt in Ihrem eigenen, in die eigene Heimat, in Ihrem eigenen Umfeld, ist das etwas, was auch dort besprochen wird? Oder empfinden Sie das auch dort in einer Art von Schweigen?
Nee, auf jeden Fall gibt es ein Schweigen, aber oder das war was, wo ich sagen muss, dass in meiner Kindheit und Jugend überhaupt nicht besprochen wurde, wo ich aber jetzt im Nachhinein gehört habe, auch von Geschichten, wo dann Leute mir jetzt nach, also Menschen, mit denen ich seit 30 Jahren befreundet bin, jetzt sagen, ja, bei uns war es auch so. Und das ist was mich sehr erschreckt hat, aber was mir auch in der Recherche schon begegnet ist. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, das auch so zu schreiben. Und da sind ja nicht nur diese Geschichte der Stine drin, sondern auch die von den anderen Familien, in denen es auch immer wieder Gewalt gibt. Und das ist etwas, was mir tatsächlich überraschend in der Recherche begegnet ist, dass das in allen Geschichten der Fall war. Also dass mir keine begegnet ist, wo gesagt wurde, nee, sowas gab's bei uns nicht, sondern dass in den Gesprächen ziemlich schnell dieses Thema Gewalt aufkam. Meistens erst mal über die Gewalt in der Schule und so, und dann ging das aber sehr schnell rein, auch in die Familien. Und das ist auch gar nicht so verwunderlich. Also wir sehen ja Ostdeutschland als unglaublich brutale Landschaft auch, wo in den letzten Jahren doch eine ganz andere Temperatur herrschte auf den Straßen. Und es fällt mir schwer zu glauben, dass die Leute alle zu Hause friedlich zusammensitzen und am Kaffeetisch, und dann, sobald sie draußen Migranten sehen, müssen sie ihn totschlagen. Also das glaube ich nicht. Insofern glaube ich, ist dieses Thema ganz, ganz wichtig für den Osten, für Ostdeutschland, auch für die innerostdeutsche Auseinandersetzung.
Es ist auch eben ein Psychogramm einer Gesellschaft. Das heißt, wir lernen eben auch die Mitschülerinnen und Mitschüler von Stine kennen, schwule Freunde. Wie sind die klargekommen in den Baseball-Schlägerzeiten, wie man jetzt mittlerweile dazu sagt. Anpassungs-Wegduck-Bewegungen, irgendwie arrangieren, damit versuchen durchzukommen. Und Stine aber sagt sehr früh, sie ist links. Das ist ja eine wirklich in der Umgebung eine wirklich hammerharte Entscheidung, sich zu entscheiden, ich biete der Situation die Stirn, ich ducke mich nicht weg, sondern ich stehe dagegen an. Ähnelt das Ihrer eigenen Geschichte?
Ja.
Ich musste das fragen.
Ich bin super links. Nein, das ist auch so, leider viel zu links für vieles. Aber also das war so. Also man musste sich da entscheiden, links oder rechts. So. Dann gibt es immer noch so ein Dazwischen, aber die so dazwischen sind, sind alle rechts. So, und das ist einfach so, das muss man tun. Gleichzeitig, das wird ja auch erzählt von der Stine, ne? Also es ist schon ein Unterschied, ob man in Ostdeutschland blond ist oder ob man sichtbaren Migrationshintergrund hat und so, ne? Also das ist wirklich ein Riesenunterschied, weil man sich im Zweifelsfall eben doch davon mogeln kann oder eben dann mit anderen Leuten nach Hause geht und nicht mit den Migrantinnen und so. So eine Szene gibt's ja auch, und das konnten eben Migrantinnen nicht, und ich hoffe da sehr, dass in den nächsten Jahren auch mehr Geschichten von Migrantinnen in Ostdeutschland kommen, und ich weiß auch, dass da was kommen wird, weil das ist noch meine Härte, das können wir uns zum Teil einfach wirklich überhaupt nicht vorstellen.
Ich habe hier gestern gesessen mit Sabine Bode, die für die westdeutsche Nachkriegsgeschichte sowas ist wie die Familientherapeutin, also die Bundesrepublik als Familiengeschichte, die Geschichte der Traumatisierung westdeutscher Familien durch die Kriegserlebnisse im Zweiten Weltkrieg. Ich habe sie gefragt, ob sie sich zuständig fühlen würde, vielleicht sowas auch, weil sie eindeutig sagt, ich bin eine westdeutsche Chronistin in dem Sinne. Das wäre ja interessant, weil wir jetzt so oft hören, also auch in den Gesprächen rund um ihr Buch, um das Buch von Charlotte Gneuss, um Oschmanns Buch, wir brauchen ein 68. Und das 68, also wir brauchen ein 68 für die DDR. Und in der Mythologisierung von 68 ist es das große Familiengespräch, das Tisch durchschnitten, alle reden. Ich finde interessant bei der Frage, was bedeutet eigentlich reden? Ich war 1989, um jetzt kurz biografisch zu werden, 16. Bin groß geworden damit, dass wir damals mit dem großen Wort von Reichard Weizsäcker, wir müssen uns jetzt alle gegenseitig unsere Geschichten erzählen. Das ist dann, wenn man die populäre Kultur anguckt, immer dann so gewesen, dass man dann so rührige Ost-West-Geschichten hatte. Dann gab es die Phase, die ich ganz interessant fand, Tellkamp-Verfilmung von Schwocho, Weißensee im Fernsehen, auf einmal wurde die DDR als Ort eigenständiger Geschichte entdeckt. Und jetzt kommen Sie daher sozusagen und sagen, nein, wir haben ja noch gar nicht.
Telkamp, Schwocho, Rabe.
Genau. Ja. Aber nein, ich will jetzt im Ernst darauf. Es ist jetzt eine andere Form. Also wir müssen jetzt nochmal anfangen zu erzählen, weil wir uns offensichtlich nicht die Geschichten erzählt haben oder zumindest nur in Teilen uns die Geschichten erzählt haben, auf die man eigentlich hätte erzählen müssen. Ist das der Augenblick, in dem wir jetzt gerade drin stecken?
Ich hoffe. Also ich hoffe, dass wir zu einer vielfältigeren Erzähllandschaft kommen. Also weil das, was Sie ja auch gerade sagen, also ich stehe sehr ungern mit Telkamp in einer Reihe, muss ich sagen. Aber das ist natürlich, lange wurde die DDR so ein bisschen, eben da gibt es dann Stasi und Nicht-Stasi und solche Geschichten, Mauerfall, die DDR wird meistens so von ihrem Ende her erzählt. Das finde ich völlig falsch. Also was völlig fehlt, ist eigentlich die Geschichte, wo kommt sie her, die DDR, was ist in diesen Anfangsjahren passiert, was stecken da auch für Traumata drin, und das merke ich auch bei den Lesungen, dass das ganz tief steckt, dieses 17. Juni-Trauma und so weiter. Also wo ich merke, okay, da gibt es eigentlich auch einen Bedarf daran, dass die Leute erzählen. Und wo man mal rauskommen muss, ist aus dieser Homogenität der DDR. Ne? Es gibt so eine Idee davon, dass die DDR so eine homogene Masse ist, und das geht dann auch politisch ganz gut auf, weil man das dann wieder zu einem Wir gegen die formieren kann. So, ich glaube, dass sich viele Geschichten sogar auch ähneln. Also gerade wenn Sie sagen, dass 68 des Ostens, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, weil das 68 ist dann auch schon so ideologisch vorgegeben, wo es dann hingehen muss. Das fände ich schade. Aber es gibt über dieses Schweigen, auch über dieses Weitertragen von Gewalt, von Traumata, dieser Kriegsgeschichte, das ist ja nicht so, dass die DDR, so wird es immer so ein bisschen gehandelt, so wie so ein Ausnahmefall in der Geschichte ist, sondern sie ist eben, kommt genauso aus dem Zweiten Weltkrieg und aus den Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts. Und da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte, auch für Westdeutsche. Deswegen würde ich auch sagen, das ist gar nicht unbedingt ein Ostbuch, sondern das ist ein Buch über deutsche Geschichte. Und diese DDR-Geschichte muss rein in den gesamtdeutschen Diskurs, weil die uns eben auch bis heute prägt.
Also das war, ich wollte, bitte, ja. Nochmal kurz zurück zu Telkamp, was ich daran eben so interessant fand, dass man erkannte, auf einmal gibt es Geschichten aus der DDR, die in der DDR spielen dürfen und wo nicht immer der Fluchtpunkt entweder die Wiedervereinigung ist, natürlich beim Turm irgendwie so ein bisschen, aber es sind Familiengeschichten, die auf dem Boden der DDR DDR-spezifische Probleme miteinander aushalten und handeln.
Nicht immer nur als Abgrenzung gegen den Westen, ne?
Genau. Und ja, das ist ja, es ist ja dann doch eine Form von immer, also jetzt, ich fand es bei Weißensee, dieser Fernsehserie, viel stärker, wo man nämlich auch dann die Geschichte quasi des DDR-Adels, auch da hat man eine ähnliche, diese Paul...
Der Verkaufsdorfer Dell in der DDR.
Ja, so. Aber es funktioniert ja. So. Ist das was, aber es war sehr gut. Sie sind ja auch Fernsehautoren, schreiben ein für sehr ein lustiges Format, warten auf den Bus. Das Buch hat humorvolle Stellen, kann man schon sagen.
Doch, doch.
Ja. Ist das ein, weil das Buch auch hochgradig lesbar ist, eben in der Konzentration, in dem langsamen Entfalten des Tons, war das wichtig für Sie eben auch, ich habe ja eingangs gesagt, ich hatte das Gefühl, hier ist jemand, der weiß, wie man für Publikum schreibt. Ist das etwas, wo Sie auch wollten, dass das eine hochgradige Zugänglichkeit hat?
Also ich möchte schon, dass die Texte lesbar sind und das natürlich auch klar, dass es auch Spannung gibt und dass man natürlich, wenn man unter Spannung schreibt oder dass man weiterlesen möchte, das ja auch etwas auslöst in einem beim Lesen. Ich weiß, das kennt ja jeder von uns beim Lesen. Wenn man spannend ist, dann hat man auch ein anderes, ist man sensibler und offener in den Assoziationsketten und so. Ich würde sagen, es ist gar nicht so gängig erzählt. Aber trotzdem, klar sind mir diese Spannungsbögen und ja, so schon gelernt ist gelernt. Also ein bisschen, ja, finde ich es auch okay, ja, ja, wenn man, ja, wenn man auch Bögen erzählt und so weiter, ja.
Ich möchte jetzt doch, weil wir eben ja eingangs schon auch auf die Generationenfrage gekommen sind, zu sprechen kommen. Mein Eindruck ist, jetzt in der Debatte um diese neuen, die verschiedenen, ganz unterschiedlichen Bücher, die entstanden sind, man merkt aber schon einen generationellen Unterschied zwischen einer, sagen wir mal, älteren Generation von Autorinnen und Autoren, die bislang eben und auch zum Teil sehr erfolgreich, auch mit tollen Büchern, sich mit deutsch-deutscher Geschichte beschäftigt haben. Und jetzt kommt aber eine neue Generation. Und ich habe eher das Gefühl, jetzt bei der Frage eben, wie genau und historisch korrekt muss dann eben ein bisschen die Bezeichnung von bestimmten Begriffen, wie genau muss das sein, geht es eher, glaube ich, darum, dass jetzt hier gerade eine neue Generation sagt, nee, jetzt sind wir dran und erzählen. Würden Sie das, also fühlen Sie sich als Teil einer Generation in dem Sinne?
Nee, aber das gibt's ja auch in dem Buch so einen Moment, ne, wo die Stine sich entscheidet, führt sie jetzt nochmal Gespräche mit Eltern ihrer Klassenkameraden, so, und dann so sagt, nee, So, die haben uns lange genug alles erzählt. Und das ist schon vielleicht so ein Moment, wo man sagt, okay, jetzt gucken wir mal selber, weil diese Vorgängergeneration, das hat aber auch was mit der Stellung der Ostdeutschen auch in der Bundesrepublik zu tun. Das ist eben so ein bisschen wie die Aliens sind, die anderen so ein bisschen in diese Richtung, dass man denen auch immer alles geglaubt hat. Also, ne, dass irgendwie, wenn die sagen, ja, aber wir haben das so erlebt und wir sind hier die Zeitzeugen. Und ich glaube, das ist das, was sich gerade ändert. So, dass eine jüngere Generation natürlich, weil sie nicht mehr verwickelt war, auch politisch in dieses System, sagen kann, nö, ich glaube jetzt erstmal nicht alles, was ihr uns so erzählt. Und jetzt gucke ich doch nochmal nach. Jetzt gehe ich mal selber ins Archiv oder lese mal Originalliteratur, lese mal Akten und guck's mir mal an. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also so ein Hinterfragen auch von Narrativen, die sich so eingegruft haben über die letzten 30 Jahre, die so ganz gängig sind. Und dann nochmal so einen kleinen Keil reinzurammen und zu sagen, ja, aber wenn ihr das alles so erzählt, irgendwas kommt da nicht hin. Irgendwas stimmt da nicht.
Ich begeistert gelesen ein Interview mit Christina Morina, mit der Historikerin, die vor allen Dingen bemängelt hat, dass es in der Auseinandersetzung jeder 3. Oktober kommt und wir reden wieder über uns selbst und über die erzählen uns wieder unsere Geschichten und so weiter, dass sie eben diese Diagnose gestellt hat, es gibt nicht die das ist zu homogen und auch die Vorstellung, dass wir am 3. Oktober feiern, ist schon eine Homogenisierung und dass es eigentlich darauf ankommen würde, möglichst viele Geschichten gleichzeitig zuzulassen und auch die Unglücksgeschichten und auch hadern damit und welche Rolle, und ich glaube, da gibt es nämlich einen Zusammenhang, welche Rolle jetzt bei dieser Auseinandersetzung, die Sie beschreiben, spielt aber dann der Westen, also Westdeutschland, die andere Seite, ich will das jetzt, wissen Sie, auf was ich hinaus will?
Ja, naja, also auch das würde ich auch sagen, diese Rolle ist gar nicht so eindeutig. Es gibt ja so diese Position, die sagt, ja, dieser Westen ist dann immer die Norm und es ist sozusagen das Ideal und so. Geht mir gar nicht so. Also ich würde jetzt sagen, ja, okay, es gibt diesen Westen so. Und das ist natürlich die Mehrheit und so weiter. Ich glaube, was der Westen, und das ist das, was ich auch gerade erlebe auf Lesung, dass das Interesse des Westens jetzt eigentlich auch da ist an Ostdeutschland, dass es da ein großes Gefühl gibt von, oh, vielleicht haben wir doch nicht so richtig hingeguckt. Und das wäre vielleicht auch die Rolle des Westens, das auch auszuhalten, dass es diese verschiedenen Stimmen gibt, dass es zum Beispiel auch keine eindeutige Beschreibung dieser DDR, dieser und der Nachwirkung gibt, dass auch Westdeutsche eben erstmal annehmen könnten und auch die Westdeutschen, vielleicht die Debatten prägenden Menschen sagen, okay, vielleicht weiß ich noch gar nicht so viel und vielleicht gibt es noch was zu entdecken und vielleicht erzählt mir das auch wieder was über meine eigene Gesellschaft, über mein eigenes Land.
Und wie sind die Reaktionen auf Ihre Lesungen im Osten?
Unterschiedlich. Also sagen wir es mal so, ich kriege ja jeden Tag Post von vielen Menschen und die wütende Post, die kommt eher aus dem Osten. So. und auch eher von Männern. So. Die sich da sehr viel Zeit für nehmen. Und dann gerne mal so abschließend, neulich hätte ich in der Mail die Schloss dann ab, so nach gefühlten 10 Seiten mit, vielleicht schreibe ich ihn demnächst nochmal ausführlicher. So. Und also das schon, aber also der Unterschied ist, dass es Westdeutschen grundsätzlich, dass es dort einfacher ist und da sind ja auch nicht nur Westdeutsche dann im Publikum, da wohnen ja auch viele Ostdeutsche, miteinander ins Gespräch zu kommen, so auch vor einer Runde zu erzählen und auch mal eine These zu wagen und dann vielleicht auch einen Widerspruch zu kriegen und dann ist das auch nicht so schlimm. Das Interesse ist groß. Und in Ostdeutschland ist das Interesse auch groß. Und es wird sehr viel zugehört, aber es ist sehr viel schwieriger, miteinander ins Gespräch zu kommen. So, wenn das dann aufbricht, dann wird es auch manchmal hart so, weil die Fronten da hart verlaufen, weil es natürlich persönliche Geschichten sind. Und wenn dann eben jemand kommt und sagt, ja, aber mein Bruder war im Jugendwerkhof und jemand anderes sagt, nein, dann hat er auch was gemacht. Und dann ist natürlich sowas passiert da schon. So, und dann muss man auch ganz schön aufpassen, dass eben nicht Leute da auch so untergehen und das Gefühl haben, so ihr Trauma wird dann nochmal sozusagen retraumatisiert. Ich merke, es gibt ein Bedürfnis zu sprechen und es fällt den Menschen manchmal noch schwer, das zu machen, aber wenn sie es machen, dann bricht da auch was auf und dann kommt da sowas in Gang. Es ist in Ost wie West immer voll bei meinen Lesungen und es ist auch relativ gleich verteilt. So. Also das freut mich auch.
Ich wünsche Ihnen noch sehr, sehr viele Zuschriften, 10 Seiten plus und Auseinandersetzungen.
Ja, aber die netten, es gibt auch ganz nette Zuschriften,
genau.
Man darf mir auch schreiben, wenn man mein Buch mag. So.
Ich mag dieses Buch sehr. Ich habe das Gefühl, im Publikum sind hier auch viele, die es mögen. Anne Rabe, ich gratuliere Ihnen nochmal sehr, sehr zu diesem großartigen Buch, zu Ihrem Mut und Ihrem ganzen Performance. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass Sie da waren.